Und zwar, es beginnt jetzt, dass wir, so wie wir im Buch Josua, auf geistliche, ursprüngliche Gegner getroffen sind, die letztendlich die Gegner sind des frisch Bekehrten, das heißt die fleischlichen Dinge, die Sünden. So treffen wir jetzt im zweiten Teil dieses Kampfes, nämlich im Buch Richter, treffen wir wiederum zu Beginn auf Gegner. Das sind jetzt ganz andere Gegner. Das sind teilweise nicht geringere Gegner, aber es ist meistens nicht so klar. Es sind nicht wie zum Beispiel Sünde sofort ersichtlich. Es sind oft gefährliche Dinge, die so halblebig sind. Wie der Buschek sagt, es sind die weiße Sünde. Die schwarze haben wir jetzt im Buch Josua angeguckt. Jetzt gucken wir im Buch Richter zuerst die weiße, aber die werden noch ganz schön schwarz im Lauf des Buches. Aber hier haben wir jetzt mit einem dieser Gegner zu tun, der letztendlich sich den Gläubigen, nachdem sie im verheißenen Land sind, entgegenstellt. Ich möchte lesen Richter 1, Vers 6 und 7. Und Adoni-Bezek floh, aber sie jagten ihm nach und ergriffen ihn und hieben ihm die Daumen und die großen Zehen ab. Da sprang Adoni-Bezek, 70 Könige mit abgehauenen Daumen und großen Zehen lasen ihr Brot auf unter meinem Tisch. Wie ich getan habe, so hat mir Gott wieder vergolten. Man brachte ihn nach Jerusalem, daselbst starb er. Wir müssen heute aber zwei Dinge betrachten von der Bibel her. Das erste ist ein geistlicher Grundsatz. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man geistliche Grundsätze versteht. Wenn man die geistlichen Grundsätze versteht, dann weiß man, wie Gott handelt. Und der erste entscheidende Grundsatz, der uns in diesem Buch der Richter ja mitgeteilt wurde, war, dass geistlicher Krieg ist. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grundsatz. Aber jetzt der zweite Grundsatz, der hier ist, das ist im Vers 6, da sieht man, wie Gott handelt. Da sieht man etwas Hochinteressantes, dass Gott letztendlich den Menschen das ernten lässt, was er sät. Man sieht es an diesem bösartigen König. Das ist ein göttliches Prinzip, dass der Mensch das erntet, was er gesät hat. Das zweite, was man hier sät, ist dieser Adoni-Bezek. Wenn man das übersetzt, dann heißt das letztendlich der Herr des Bruches oder der Herr des Risses, Blitzes auch, aber es geht ja eher um Trennung, um Riss, um Bruch. Das heißt, etwas zu zerstören. Und die zwei Dinge möchte man heute Abend betrachten. Zuerst diesen Grundsatz, dass Gott praktisch das, was man sät, der Menschen ernten lässt. Und das zweite, dieses Prinzip, dass es einen Gegner für die Gläubigen gibt, der Trennung heißt. Das heißt, es ist die falsche Trennung. Ich möchte es aber so betrachten, dass man einfach einmal das Grundprinzip uns angucken, die richtige und die falsche Trennung, um die gegenüberzustellen, dass wir begreifen, wo ist ein Adoni-Bezek, wo ist so ein Gegner, den wir bekämpfen müssen, und wo ist keiner. Aber zuerst zu diesem ersten geistlichen Prinzip, dass der Mensch sät, was er, dass der Mensch erntet, was er sät. Zuerst einmal 3. Mose 24, Vers 19. Das sind Grundprinzipien Gottes. Bringt aber einer seinem Nächsten eine Verletzung bei, so soll man ihm tun, wie er getan hat. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat, soll man ihm auch zufügen. Das ist das göttliche Grundprinzip. Also, ich sag's mal hart, wie du mir, so ich dir. Das heißt, Gott zahlt in der gleichen Währung. Gott zahlt dem Menschen das heim, was er errichtet. Nach dem mosaischen Gesetz. Und wir wissen ja laut 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9, dass Gott den Ungläubigen nach diesem Gesetz auch richten wird. Das heißt, das, was diesem Adoni-Bezek hier passiert ist, diesem König, jetzt einmal zuerst in der direkten Ebene, bevor man in die Schattenbildlichkeit geht, das ist etwas Geistliches, was man einfach auch dem Weltmenschen sagen muss. Das, was der Mensch tut, das wird ihm wieder begegnen. Und es gibt hier viele Beispiele aus der Geschichte, viele Beispiele aus dem Leben der Menschen. Wenn ein Mensch Böses tut, ohne Buße drüber zu tun, dann wird er es ernten. Es gibt die Bibelstelle, leider hat die Schlachter nicht so übersetzt, aber ich denke, in der Revision wird das so übersetzt. Die Stelle heißt, deine Sünde wird dich finden. Und da gab es mal ein sehr schönes Traktat. Es war ein Pferd, dem ein Wespenschwarm hinterherging. Und du hast sofort auf dem Bild gesehen, dass das Pferd keine Chance hatte. Die Wespe war da einfach schneller. Der Wespenschwarm war schon über dem Pferd, und stand drüber, deine Sünde wird dich finden. Und genau so ist es. Die Sünde wird den Menschen finden, letztendlich. Weil Gott nach diesem mosaischen Gesetz richtet. Und das ist das, was diesem König hier passiert ist. Er hat die Menschen hier verstümmelt, war Form der Demütigung und gleichzeitig hat er, wenn er die Daumen abgeschlagen hat, konnte er keine Waffe mehr halten. Weder Schild noch Waffe, er war kampfunfähig. Und
Es ist letztendlich so, Gott hat ihn dann gerichtet mit der gleichen Methode. Matthäus 7, Vers 12, ich denke, das ist wichtig. Alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tut sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dieser ist das Gesetz und die Propheten. Das heißt, in der Regel, wenn ein Mensch Böses tut und nicht Buße tut, muss er mit rechnen, dass Gott ihm das Gleiche widerfahren lässt. Das ist nicht eine Regel ohne Ausnahme. Gott kann so richten nach dem mosaischen Gesetz. Aber es ist so, im Prinzip sagt hier Gott ganz klar, das, was du willst, dass man dir tut, das tun andere auch. Und das Interessante ist, die Bibel sagt, in diesem Prinzip ist das gesamte Gesetz und die gesamte Propheten erfüllt. Das ist also jede Form des zwischenmenschlichen Lebens abdeckend. Wenn ein Mensch so handelt, hat er eigentlich behandelt er perfekt gegenüber seinem Nächsten. Die Bibel macht es uns so einfach. Das ganze Gesetz, die ganze Propheten, in einem einzigen Prinzip. Das, was du willst, damit dir tut, tu im Nächsten. Vielleicht verstehen wir dann auch, was der Herr gemeint hat, wenn er das Zitat aus 3. Mose aufgegriffen hat, sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist genau das. Nichts anderes. Matthäus 5, 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Sondern wenn dich jemand auf deinen rechten Backen schlägt, so biete ihm auch den anderen dar. Und wer mit dir rechten und deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand eine Meile weit zu gehen nötigt, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind sollst du hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Immer so weit. Aber jetzt haben wir den großen Unterschied. Das Erste, was wir gesehen haben, ist dieses Prinzip des mosaischen Gesetzes, dass Gott praktisch richtet und dass Gott vergilt. Und die Bibel sagt, wenn ein Mensch so eingestellt ist, dass er immer das, was er selber erwartet, dass er widerfährt, dem anderen auch tut, dann erfüllt er perfekt praktisch das Gesetz und die Propheten. Natürlich wissen wir, dass es keiner kann. Aber jetzt kommt der Unterschied, auch vor altem Bund und neuem Bund. Dieses geistliche Prinzip, das man hier zeigt, ist ein Prinzip, wie Gott handelt. Aber, das ist jetzt ganz wichtig, es ist kein Prinzip, wie der Gläubige handeln soll. Das ist jetzt ganz wichtig. Dieses Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn ist alttestamentlich letztendlich der Akt der Rache Gottes. Und das müssen wir mal nüchtern sehen. Das siehst du an die Völker, das siehst du überall. Gott handelt so. Aber die Gläubigen, für die geht es weiter. Das heißt, für die Gläubigen gilt nicht das Prinzip aus dem 3. Mose, sondern für die gilt Matthäus 5. Und da heißt es praktisch, du sollst nicht nur das tun, was du erwartest, was mit dir tun sollst, du sollst weitergehen. Du sollst auch dieses Auge im Auge, Zahn um Zahn, in dem Sinne praktisch aufbrechen von der Erlösung her, dass du bereit bist, Gutes zu tun, wenn man dir Böses tut. Dass du bereit bist, zu lieben, wenn man dich hasst. Dass du bereit bist, Gutes zu tun, wenn man dir Böses getan hat. Und ich denke einfach, dass das ein Prinzip ist, dass das Wesen des Evangeliums trifft. Wisst ihr, ich habe Menschen kennengelernt, die haben wunderbare Rede gehalten über das Gekreuzigtsein mit Christus. Ich habe aber zum Glück auch Menschen kennengelernt, die haben keine Rede gehalten über das Gekreuzigtsein mit Christus, sondern die haben es praktiziert. Und die zweite Sorte ist mir viel lieber. Ich weiß nicht, ob ein paar von euch noch erinnern können, wie der alte Bruder Johann Janssen bei uns war. Wie er das erzählt hat. Wie im KZ war. Archipel Gulag. Wie er bei den Russen im KZ war. Wie dann Folgendes passiert ist. Wie ihn dieser kommunistische Offizier gequält hat bis aufs Blut. Ihn halb verhungern hat lassen und dann hinguckt, die Schokolade vor ihm gegessen hat, halb totgeschlagen hat, dass die Knochen rausguckt hat. Und dann saß er da und dann hat er ihn provoziert, hat gesagt, was er jetzt sagt. Und dann hat der Johannes ihm gesagt, wisst ihr, eigentlich, was ich mir wünsche. Und er hat gesagt, ich wünsche, dass wir zwei als Nachbarn uns treffen und dass wir ganz normal miteinander umgehen können. Es wäre doch schön, wenn wir zwei als ganz normale Nachbarn, er, der Gläubige und der Ungläubige, würde uns treffen, und zwar alles wie, wenn wir gute Freunde wären. Das hat diesem kommunistischen Offizier der Boden und die Füße weggeschlagen. Und das ist halt was, das kann man nicht theoretisch, das kann man nur praktisch. Das ist ein Zeichen, dass man mit Christus gekreuzigt ist, dass man es akzeptiert. Und das ist das, was die Bibel sagt. Sie sagt, es geht weiter. Für die Gläubigen geht es eine Stufe weiter. Da geht es so weit, dass hier letztendlich ich Gutes mit Bösem beantworte. Hass beantworte ich mit Liebe. Das muss man provozierend sagen. Wenn das schon so toll ist vom Gläubigen gegen die Welt, wir müssen auch vom Gläubigen zum Gläubigen sein. Das musst du bloß rumdrehen und die Gemeinde reingucken. Na, weißt du, wo das Problem sitzt? Das ist ein Problem. Sei immer ganz vorsichtig. Es gab in Taifeng einmal eine fromme Institution. Diese Institution, von der ziehe ich den Hut, weil sie ehrlich ist. Ich sage nicht wer. Die war aber bekannt unter den Gläubigen in ganz Taifeng. Das ist schon zig Jahre her. Es waren fromme Leute. Die haben in ihrer Biografie geschrieben, Heftle. Mit dem Heftle haben sie ehrlich geschrieben, für was sie bekannt waren. Sie waren bekannt, wie sie miteinander gestritten haben. Er denkt, ehrliche Brüder. Er hat gesagt, ich will nicht sagen, diese Brüder, ihr seid ehrlich. Sie haben gesagt, wir waren bekannt dafür, wie wir gestritten haben in der Stadt. Spricht halt. Und sie waren sich auch bewusst, dass es falsch war, aber sie waren ehrlich. Und da merkst du, da kommst du an die Zentralbereiche des Evangeliums. Da sieht man dann, was echt ist. Was du siehst, wirst du ernten, ein Grundprinzip. Was du willst, dass der andere dir tut, tu ihm auch. Aber wenn du wahrhaft gläubig bist, dann tust du mehr. Dann musst du praktisch Hass mit Liebe beantworten. Böses mit Gutem. Lukas 6, 35 bis 38. Vielmehr liebet eure Feinde, tut Gutes und leihet, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet werden. Vorteilt nicht, so werdet ihr nicht vorteilt werden. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebet, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn mit eben dem Maße, mit welchem ihr wesst, wird euch gemessen werden. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach, das ist die Gesinnung des Gläubigen. Die wahre Gesinnung. Er hat die Gesinnung, dass er letztendlich das Böse mit Gutem beantwortet. Und Gott sagt dann, in dem Maß, wie er praktisch Gutes für Böses tut, wird ihm Gott dann letztendlich antworten. Wisst ihr, ich werde es nicht vergessen. Ich hab das damals, da war ich ja noch auf der pfingstlichen Seite, ich habe das damals schon auch gemerkt, aber jetzt so in der Tiefe. Man schwärmt ja immer vor der Corrie ten Boom. Ich schwärme nicht vor der Corrie ten Boom. Ich schwärme vor ihrer Schwester. Und zwar vor derer, die mit drei Sätzen, glaube ich, vorkommt in dem ganzen Buch. Ich möchte es einfach nur mal sagen. Gott bezahlt, wie es sich gebührt. Die Corrie ten Boom hat gelogen und hat wirklich das Mittel der Lüge ergriffen. Eindeutig, wer das Buch gelesen hat, weiß es. Und sie ist samt ihrer Schwester, die hier letztendlich zu der Lüge gegriffen haben, ist ins KZ gewandert. Ihre Schwester, die Einfältige, die hat nicht gelogen. Die hat, obwohl die deutsche Offizierin mit dem Gewehr vor ihr stand, hat gesagt, die Gefangenen sind hier unterm Tisch, da war es ihre Fallgrube. Bloß der hat schon das Tischtuch geklopft, da war ein Teppich, und hat gedacht, die macht einen Spaß. Hat sie noch verwandt, hat gesagt, weh, wenn du mich hier hinters Licht führst. Die hat ehrlich in Herzen gesagt, hier sind sie. Hätte unter Wahrheit will er sogar das Leben dieser Leute und alle ihr Leben gefährdet. Weil sie Gott geglaubt hat. Wisst ihr, was der Unterschied war? Die zwei anderen, die heute berühmt sind, die sind das KZ, das war nicht recht, was hier passiert ist. Die Schwester, die vor Gott in Ordnung war, wisst ihr, wo die hingekommen ist? Nirgends. Da hat Gott bezahlt. Auf seine Art. Gott hat die Frau geschützt. Da sieht man wieder, wie Gott handelt. Und das ist genau das, was dieses Grundprinzip sagt. Gott wird bezahlen. Ich kenne viele Sachen aus der Geschichte gegeben. Es ist eine Stadt belagert worden. 30-jähriger Krieg. Ein Prediger ist aus der Stadt rausgekommen, ist zu diesem belagernden Offizier gegangen. Ist immer Katholizismus, evangelisch ist, hat er was, war ja schlimm. Gell? Hat ihm gesagt, ich habe nur eine Bitte, verschont die Bevölkerung und mir übergebe die Stadt. Er hat gesagt, nein, gnadenlos. Dann ist der Mann hingegangen, der Prediger hat einfach etwas gemacht. Und er hat sich da als Fluch ausgesprochen, sondern hat einfach den alttestamentlichen Segen aus 4. Mose 6 gesagt, der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Er hat diesen Segen über diesen Feldherr gesprochen und von dieser Stunde an ging es von dem Feldherrn nur noch
den Berg runter, und zwar gewaltig. Das war der Anfang des Untergangs dieses Mannes. Da sieht man einfach etwas. Gott bezahlt, auch wenn wir feurige Kohle, so heißt der Schrift, auf dem Haupt unserer Feinde sammelt, ist der Rächer Gott. Das heißt nicht, dass wenn wir jemand Gutes tun und nicht rächert und nicht böse sind, dass Gott dann nicht rächt. Nämlich Gott ist der Rächer und ich garantiere, dass er rächt. Bloß auf das dürfen wir nicht spekulieren. Wir müssen den Nächsten lieben und ihm Gutes tun und dann wird Gott handeln. Wenn man ihn liebt, dann warten wir ihn an und gleichzeitig sagt, weißt du, ich tue dir Gutes, aber solange du unter mosaischem Gesetz bist, ist Auge im Auge, Zahn um Zahn über deinem Haupte. Sei vorsichtig. Galater 6, 7 bis 10 ist nochmal das Prinzip. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer in sein Fleisch hinein sät, so heißt es wörtlich, wird aus dem Fleisch heraus verdorben ernten. Wer in sein Fleisch, wer in den Geist sät, der wird vom Geist heraus ewiges Leben ernten. Ich hatte wirklich so gemeint, in den Geist, ins Fleisch, der, was man da hinein sät, das wird herauskommen. In jeder Beziehung, auch im geistlichen Bereich. Und ich denke, es ist wichtig für uns Gläubige, dass wir uns das begreifen. Gott wird uns bezahlen, wie er will. Aber es ist das Prinzip Gottes, dass er der Rächer ist und nicht wir. Wir haben nichts zu rächen. Wir haben die Feinde zu lieben. Insofern keine Gegenwehr. Es ist auch in Amerika vorgekommen, dass als die puritanisch gesinnte Weiße, als die damals ihre Sklaven dann freiließen teilweise und denen beigebracht haben, wie das Evangelium funktioniert. Das ist vorkommen, ich kann mich erinnern, eine Begebenheit, plötzlich rutscht dem früheren Herr, das war jetzt immer noch der Arbeitgeber, rutscht die Hand aus und er schlägt seinem früheren Sklave, schlägt am Ohrfeige runter und der dreht sich rum, hält ihm die andere Fackel hin. Und dann erst hat der Weiße gemerkt, in Wirklichkeit, Moment einmal, da ist ein Mensch, der hat das Evangelium besser begriffen wie ich. Der hat noch gefragt, was machst du, sagt er. Schrift steht, du hast mich auf die linke Backe geschlagen, ich halte die rechte. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber auf jeden Fall, der Weiße war dann erschüttert bis aufs Blut. Er hat gemerkt, da ist jemand, der das Evangelium begriffen hat in der Tiefe. Solche Dinge, da siehst du, was jemand wert ist, glauben zu lösen. Ich habe es immer wieder gesehen im Lauf von meinem geistlichen Leben, dass das, was echt ist, das kannst du oft nicht sagen, solange es jemandem gut geht. Das kannst du oft nicht sagen, wenn jemand bloß rausschwätzt oder ich sage mal, eine fromme Entschiedenheit an den Tag legt. Das sage ich überhaupt nichts. Und lass die Leute in die Krise kommen. Lass sie durch Stahlbad gehen. Und dann siehst du, was drin ist. Der Hautarzt hat immer gesagt, was drin ist, kommt raus. Und ich ihn gefragt habe, was ist denn das? Und so, er hat mir nie Antwort gescheit. Er hat immer gesagt, was drin ist, kommt raus. Hat mich gewusst. Aber ich hatte immer den Geistlichen genauso, was drin ist, kommt raus. Sprüche 1, 20 bis 33. Sprüche, ein ganz wichtiges Buch für diese geistlichen Prinzipien. Die Weisheit ist der Herr Jesus, ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören, im ärgsten Straßendarm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Einfältigen die Einfalt lieben, ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehret um zu meiner Zurechtweisung. Sieh, ich will euch meinen Geist sprudeln lassen, euch meine Worte kundtun. Das ist schon mal der Wille Gottes. Gott will den Menschen begegnen, will durch seinen Heiligen Geist auf ihn einwirken. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich eures Unglücks lachen und eurer Spotten. Jetzt pass auf, jetzt kommt. Wenn das, was ihr fürchtet, wie ein Wetter über euch kommt, durch Schicksal euch wie ein Wirbelsturm überraschen wird, wenn ich Angst und Not überrascht, dann werden sie mich anrufen. Jetzt sagt die Bibel, dann wird Gott nicht mehr antworten. Und das ist wiederum die Frucht der eigenen Wege. Denkt an die Gibeoniter. Die Frucht der eigenen Wege bewirkt letztendlich, wenn man Gott davonläuft, dass Gott uns dann laufen lässt und dann wird das, was wir fürchtet, über uns kommen. Dann wird die Not über uns kommen. Und dann ist oft so, das müssen wir uns auch bewusst sein, Gott erhört da nicht immer Gebet. Ist eine Gnade, erhört er manchmal, aber manchmal auch nicht. Das wissen wir vorher nicht. Und dann Vers 3, das ist der Schluss. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen, kein Unheil fürchten müssen. Und da kommt jetzt ganz einfach ein Mittel drin, ein Satz, weil sie Erkenntnis gehasst haben, weil es gar nicht interessiert hat, was Gott überhaupt denkt. Ich werde es nie vergessen, ich hatte mal eine Sache mit einer älteren Frau. Und die ist dubios gelaufen. Aber es war interessant, die alte Frau zu mir einfach, hat mir eine Botschaft rübergebracht, die mir nur noch erklären kann aus der alten Generation. Sie hat gesagt, das kann sie nicht. Sie ist bereit, lieber einen Nachteil in Kauf zu nehmen, sie fürchtet die Sünde. Und das ist halt das Problem. Wo hast du noch Gläubige, die Sünde fürchtet? Die Angst hat zu sündigen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das hier gezeigt wird. Man hat Angst vor der Sünde, man hört auf die Weisheit und man ist sicher. Man hat keine Angst vor der Sünde, es ist schon ihm egal. Man geht den normalen Weg und läuft, ich sage es, das Messer. Ich denke, es muss man sich bewusst sein. Was man sät, wird man ernten. Jesaja 3, Vers 10. Sage dem Gerechten, dass es ihnen wohlgehen wird, denn sie werden die Frucht ihrer Taten genießen. Wehe aber den Gottlosen. Immer der gleiche Grundgedanke. Wo Gott letztendlich sagt, der Gerechte wird auch die Taten seines Gläubigseins, er wird sie letztendlich irgendwann als Frucht genießen. Das heißt, es fällt auf seinen Kopf zurück, und zwar positiv. Genauso wird das andere auf den Kopf des Gottlosen zurückfallen, negativ. Ich denke, die Dinge muss man sehen. Der Mensch von Gott her, der Gläubige, hat die Verpflichtung, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, sich nicht zu wehren, praktisch sich preiszugeben, sich hinzugeben, das Beste zu suchen für den anderen, ihm Gutes zu tun, wenn er Böses tut. Aber das heißt nicht, dass Gott dann nicht handelt. Der Mensch, der Böses tut und nicht bekehrt ist und auch keine Vergebung hat, der hat ein Problem, dass Gott das mosaische Gesetz auf ihn anwendet. Der Gläubige, der zum Beispiel merkt, dass er Böses getan hat, um Vergebung bittet, da löscht es das Blut, da passiert es nicht. Aber wo es nicht gelöscht ist durch Jesu Blut, da passiert es. Da wendet Gott in der Regel diese geistlichen Gesetze her. Und zum Beispiel, einfach nur, ich möchte nicht jede Stelle lesen, könnt ihr in Ruhe nachlesen. Jesaja 10, Vers 12. Wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berge Zion und an Jerusalem vollendet haben wird, so willig spricht der Herr, an der Frucht des Hochmuts des assyrischen Königs und an dem Trotz seiner hochfragenden Augen Vergeltung üben. Wieder der gleiche Gedanke, er straft der Hochmut. Ihr denkt an Nebukadnezar. Gott straft den Hochmut. Straft auch den Hochmut der Herrscher. Denkt an Herodes Agrippa, von Würmern zerfressen. Die Alte hat immer gesagt, Gottes Mühle mahlet langsam, aber sie mahlen trefflich gleich. Genauso ist es. Genauso ist es. So ist Gott. Er hat viel mehr Zeit wie wir, aber er vergisst nicht. Das ist der Unterschied. Jeremia 6, Vers 19. Sieh, ich will Unheil über dieses Volk kommen lassen, die Frucht ihrer Anschläge, denn auf meine Worte achten sie nicht und mein Gesetz verwarfen sie. Das ist immer der gleiche Gedanke. Die Frucht dessen, wenn man Gott nicht gehorcht und nicht nach Gott fragt, nicht nach seinen Wegen fragt, die fällt auf meinen Kopf zurück. Tatsache. Ich denke, das ist wichtig, dass man das Prinzip begreift. Und dann sagt die Bibel, und jetzt kommen wir wieder zum Neuen Bund, Matthäus 3, Vers 10. Matthäus, der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, halte die Backe hin, liebe deinen Nächsten, aber wenn er dich hasst, sagte Matthäus 3, Vers 10, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist die Folge der Fruchtlosigkeit. Das heißt, Gott meint es wirklich so, dass der Gläubige Frucht bringen soll und letztendlich diese Haltung einnehmen soll. Das ist was, wo man verwirft. Man hat, es ist eigentlich interessant, wie sich die Gläubigen entwickelt haben. Man hat das, was man in der Theologie Ethik nennt. Das heißt, das geistliche Verhalten gegenüber dem Menschen und dem Dritten, so mit was vergessen. Gläubige haben es vergessen. Es ist wichtig, dass man das wieder zurückholt. Ist ein Leben. Da gehört alles dazu, was Gott verwirft, dass man das auch verwirft. Dass man alles so sieht, wie Gott es sieht. Dass man sein ganzes Denken so ausrichtet, dass man überall merkt, was will der Herr. Das ist das, was aus deiner Bibelstelle alle rauskommen ist. Weil du nicht danach gefragt hast, was Gott wollte. Das ist das Prinzip. Wenn ich da nicht danach frage, gehe ich automatisch der eigene Weg. Wenn ich der eigene Weg gehe, werde ich letztendlich in der Sünde verharren, auch als Gläubiger. Und Gott wird mir bezahlen, was mir gehört. Tue ich Buße, ist es gelöscht durchs Blut Jesu, ist was anderes. Was nicht heißt, dass Gott mich trotzdem einmal die Frucht meiner Sünde bezahlen lässt, wenn sie eine bestimmte Grenze überschritten hat, gibt es auch. Ich war vor kurzem im Jugendkreis und hat sie mich gefragt, das ist ja schwierig, wenn ich das öffentlich sage, aber ich sage es öffentlich. Sie hat mich gefragt, ist Todesstrafe biblisch? Und ich sage, natürlich, was soll sie sonst sein? Natürlich ist die Todesstrafe biblisch. Die Bibel sagt ganz klar, wer Menschen tötet, soll getötet werden. Aus. Ist biblisch. Was aber nicht heißt, dass wenn der Mensch dann um Vergebung bittet, angesichts des Todes, dass ihn Gott dann rettet. Ist was anderes. Aber nach dem alten mosaischen Gesetz hat Gott ganz klare Richtlinie, was gilt und nicht gilt. Und das wendet er an. Was der Mensch sät, wird er ernten. In jeder Beziehung. Aber wenn der Mensch zuchtlos ist, wenn der Mensch humanistisch ist, so wie es in der westlichen Welt noch im Krieg geschehen ist, wenn er alle Grenzen fallen lässt, nicht mehr zuchtloser wird, dann wird er irgendwann die Frucht seiner Zuchtlosigkeit ernten. Einigkeit, Brüderlichkeit und Freiheit. Wisst ihr, zu was das geführt hat in der Geschichte? Ihr müsst nur die Geschichte lesen. Es hat mit zum einem der größten, es hat mit zum einem großen Blutbad geführt. Weil der Humanismus letztendlich teuflisch ist. Weil der Humanismus letztendlich Anarchie erzeugt. Und wenn das der Mensch anzettelt, wenn er die Zuchtlosigkeit bringt, fällt die Zuchtlosigkeit auf seinen Kopf zurück. Irgendwann beginnt Gott es rumzudrehen. Und ich sage es mal so, die, das in der Regel, das ist immer so gesagt, ja, in der römischen Geschichte, wenn er das weiß, die immer das Volk halt befreien wollen und letztendlich die große, ich sage es mal, dann Konsule waren und gesagt hat, keine Diktatur mehr, keine paar Jahre gegangen war, das ist die größte Diktatur. Das ist immer das Gleiche. Und wenn man letztendlich dann so etwas sät, etwas, ich sage es mal, Böses, dann kommt es irgendwann auf einen zurück. Ich habe schon oft gesagt, ich bin auch noch nicht sicher, welche die Deutschen mir für das bezahlt haben, was wir im Volk Israel angetan haben. Ich bin nicht sicher. Das wird sich weisen. Wir werden sehen. Und die Millionen von Kindern, die man umbringt im Mutterleib, ob das bezahlt ist, da wage ich immer schwer, das zu be. Also ich bezweifle es einfach. Das würde heißen, dass viele sterben müssen, nach dem Gesetz Gottes. Und sterben tut man in der Regel in der Masse, durch eine Masseepidemie oder durch einen Krieg. Also rechne ich mit einem Weltkrieg oder mit einer Masseepidemie, weil Gott bezahlen wird. Da braucht man kein Prophet zu sein, da müssen wir nur eins und eins zusammenzählen können. Das heißt, die Deutschen werden bezahlen. Die Amerikaner werden genauso bezahlen. Es werden alle bezahlen. Alle Völker wird Gott richten. Und diese liberale Gesellschaft, die den Menschen so verachtet und die Leute umbringt, weil die eigenen Kinder umbringt, das ist so, sie werden bezahlen. Sie werden dann bezahlen im Umkehrschluss, nicht bei den Kindern, sondern bei den Alten. Das heißt, bei den Erwachsenen, die werden bezahlen. Und ich rechne mit einem Krieg oder mit Seuche, mit irgendwas. Gut, Grundprinzip hier. Adoni Besek schleppt ihnen die Daumen und die Zehe ab, Gott richtet ihn. Was der Mensch sät, wird ernten. Wisst ihr, wenn das einmal ein Mensch begreift, wenn ich einmal zusammenzählen würde, was in meinem Leben glatt gelaufen ist und gut gelaufen ist, was ich falsch gemacht habe, willentlich oder unwillentlich, sagen wir es einmal selbst zu meiner Gunst, wo ich gar nichts Böses wollte, und ich würde das auf die Waagschale werfen, dann sage ich mal vorsichtig, dann hätte ich bei dem Guten vielleicht 5 und beim anderen 500, bin ich völlig fest überzeugt. Es wird immer ausschlagen zu meinen Ungunsten. Und dann lernt erst ein Mensch kennen, was es heißt, das Blut Jesu Christi zu kennen. Dass das Blut Jesu Christi reinmacht von aller Sünde. Alles, was ich kaputt gemacht habe in dem Leben, dass das Blut Jesu Christi vor Gott wegwischt und dass dann Friede ist zwischen Gott und mir, trotz aller Fehler. Dann erst begreift man, dass so gerecht dieses Gesetz Gottes ist, dass trotzdem der Mensch auf die Gnade angewiesen ist. Und dass letztendlich mit das Größte ist, was ein Mensch, oder das Allergrößte ist, was ein Mensch erleben kann, wenn er das Blut Jesu Christi kennenlernt, das ihn reinmacht für seine Sünde. Gut, dann das Nächste. Adoni Besek heißt Herr des Bruches. Mit etwas, das hat auch mit dem zu tun, mit Fehler, mit Sünde, mit Unreife, mit Fleisch, was in der Gemeinde Jesu immer wieder vorkommt, ist Trennung. Bruch. Adoni Besek war der Herr des Bruches.
Ich denke, es ist euch bewusst, ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, aber wenn ihr mal seht, was bei der Bekehrung passiert, ist euch klar, was bei der Bekehrung passiert? Bei der Bekehrung gibt Gott ein Paket mit. Da steht bloß das Maß des Glaubens drin und meine Berufung, meine persönliche Gnadegabe, sondern da ist was ganz Wesentliches drin. 1. Korinther 12, 18, mein Platz am Leib Jesu Christi. Ich sage es mal hart, ich kann auch nicht den Platz am Leib Jesu Christi wechseln, wie ich Lust habe. Das ist eine wichtige Entscheidung vor Gott. Und von daher ist Trennung vor Gott her etwas sehr Kritisches. Und trotzdem manchmal auch richtig. Und jetzt möchte ich einfach mal gucken, dass man lernt von der Bibel her, wo ein Adonibesek ist, eine falsche Trennung, wo man das verhindern muss, und wo eine richtige Trennung ist, eine Trennung, die Gott will, dass man das begreift. Wo muss ich bekämpfen, dass die Trennung geschieht, und wo muss ich sie sogar forcieren? Wisst ihr, es gibt Situationen, da sage ich zu Leuten, wenn sie mir drohen, wir gehen, da sage ich, wunderbar. Möglichst schnell, lieber heute wie morgen. Habe ich keine Hemmungen. Es gibt aber Leute, die auch sagen, wir gehen, wo ich sage, ja, nur das nicht. Und es ist wichtig, dass man das lernt als Gläubiger, wo ist die Trennung richtig, wo ist sie falsch. Zuerst einmal 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Was zum Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir beschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Das ist das Evangelium, das ist der Herr Jesus, der hier gemeint ist. Und jetzt kommt die Wirkung. Warum? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohne, Jesus Christus. Und die Bibel sagt, letztendlich, das ist der Grundsatz Gottes. Und dann im Schluss von Vers 4 heißt, damit unsere Freude vollkommen sei. Der Wille Gottes ist Gemeinschaft, nicht Trennung. Das ist mal eine Tatsache. Der Wille Gottes war, durch die Wiedergeburt eine neue Gemeinschaft zu schaffen. Menschen, die miteinander verbunden sind, tiefer wie durch Blutsbande, das war der Wille Gottes. 1. Korinther 1, Vers 9, das ist ja interessant, der Korintherbrief ist der Brief der Trennung in der ersten Kapitel, der fleischlichen Trennung. Da heißt es, treu ist Gott, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Und das sagt die Bibel ganz klar, mit der Wiedergeburt beruft uns Gott zur Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn und dadurch mit den Gläubigen. Das ist der Normalzustand, der absolute Normalzustand. Darum steht in Apostelgeschichte 2,42, steht immer noch auf unserem Stempel drauf. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrecher und den Gebeten. Das ist die Gebeten der Mehrzahl. Das heißt, Gemeinschaft ist eines von den vier Grundmerkmale einer wahren Gemeinde und auch eines Wiedergeborenen, dass er Gemeinschaft hat. Das ist der Normalzustand. Alles andere ist unnormal. Wenn ihr es lesen wollt, lest Psalm 133, ich habe es nur draufgeschrieben, dass man nochmal dran denkt. Sieh, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Er wird beschrieben, wie vom Haupt von Jesus Christus das Öl, die Wirkung des Heiligen Geistes bis in den Saum des Kleides geht. Der Saum des Kleides ist die Hilfe, wenn man es wieder überträgt auf die Evangelien. Das heißt, in einer wahren Gemeinschaft wirkt das Haupt Jesus Christus auch die Hilfe für den einzelnen Gläubigen. Das ist der Normalzustand. Kolosser 3, 9 bis 17, da wird es beschrieben, und jetzt ist was ganz, ganz Interessantes. Wisst ihr, was Kolosser 3 ist? Kolosser 3 ist das Ausziehen des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen. Und genau dort drin findest du das Prinzip der Gemeinschaft. Ist hochinteressant. Also mir ist das früher gar nicht aufgefallen. Er sagt hier, lüge einander nicht an, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Vollerkenntnis nach dem Ebenbilde dessen, der ihn geschaffen hat. Er sagt, das sind alle eins in Christus, es ist nur noch Christus. Weder, selbst kein Mann und keine Frau, sondern alle einer in Christus. Ich fasse mal zusammen die ganze Parallelstelle. Zeiget nicht mehr Mann, nicht mehr Frau, nicht mehr, ich sage es einmal, Chinese, Amerikaner, Russe, Deutscher, spielt keine Rolle, sondern bei den Gläubigen, alles spielt nur eine Rolle, ob jemand in Christus ist. Und jetzt erklärt und sagt 12, zieht nun als Gottes Auserwählte an. Jetzt sagt er, zieht den neuen Menschen an, und wisst ihr was, eine der Hauptfolge ist, wenn jemand der alte Menschen auszieht und den neuen Menschen anzieht, wenn jemand wirklich mit Christus lebt und sich erneuern lässt, sagt er Vers 14, überdies alles habe die Liebe, welches das Band der Vollkommenheit ist, Und der Friede des Christus herrsche in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe. Jetzt sagt er, seid auch dankbar, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, lehrt und ermahnt euch mit Psalmen, Lobgesingen und geistlichen Liedern. Singt Gott lieblich in euren Herzen, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Bevor dieses wunderbare Stück kommt, du denkst, das ist ein wunderbares Stück, wie der Gläubige sein soll, steht einfach, ganz einfach, in Vers 13 im Schlussteil noch etwas, gleich wie, oder ich lese ab 13, ertraget einander und vergebet einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wollt ihr was? Mit dem wesentlichen Merkmal des neuen Lebens ist, dass man gegenüber den anderen Gläubigen diese Gemeinschaft aufrecht erhält. Das Band der Liebe und das alles hat eine Wurzel, dass man gegenseitig bereit ist, sich zu vergeben. Und wisst ihr, was das heißt? Ist euch das klar? Es gibt etwas zu vergeben. Ist interessant, oder? Da steht nicht, lass dich nichts ausmachen, wenn dich ein anderer Gläubiger plagt. Steht da nicht. Da steht was ganz anderes. Da steht, es gibt was zu vergeben. Das heißt, es geschieht bei den Gläubigen untereinander in der zwischenmenschlichen Beziehung. Geschieht Sünde, Sündhaftes, Böses, das weiß Gott. Darum sagt er, so und jetzt müsst ihr einander gegenseitig vergeben. Wirklich vergeben. Und wenn ihr über das Band der Liebe habt, für den anderen das Beste zu suchen, sagt er, und dann diese geistliche Haltung einnimmt, dann wird der Friede Gottes eure Herzen letztendlich beherrschen, und zwar vollkommen. Also hat diese Gemeinschaft auch mit dem Ausziehen des Alten, mit dem Anziehen des neuen Menschen zu tun. Und Epheser 4, Vers 3 sagt, mit Geduld einander in Liebe ertraget und fleißig sei, die Einheit des Geistes zu bewahren in den Bande des Friedens. Da sagt die Bibel, der Gläubige muss an dem Punkt, wo es um Gemeinschaft geht, um Einheit, darum geht, dass die Gläubigen untereinander ein Herz und eine Seele sind, dass keine Betrübung kommt, dann müsst ihr fleißig sein. Wirklich fleißig sein. Also ich sage es mal hart, mein persönliches Leben. Wenn ich 10-mal was in Ordnung bringe oder 10-mal vom Heiligen Geist gedrängt werde, was in Ordnung zu bringen, das sind bestimmt 7-mal von dem 10-mal, sagen wir 2/3, 7-mal ist letztendlich, wo irgendjemand geärgert hat, ob ich wollte oder nicht. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber mir ist einfach wichtig geworden, der Heilige Geist dringt die Gläubige, dass da Ordnung ist, dass diese Gemeinschaft aufrechterhalten wird. Das sind oft Kleinigkeiten. Ich habe jetzt wieder einen Fall. Mich ruft eine Schwester an, hier hat einen Fall wichtig. Ich schwätze mit dir für ein paar Minuten. Zum Elend besitze ich 2 Telefone, zum Glück keine 3. Und dann kommt das zweite. Dann sage ich, Moment, leg ab, nimm das zweite. Noch ein wichtigerer Fall. Überlege ich, wenn ich sage, kleiner Moment, leg weg und sage, muss aufhören. Da merkst du, wenn so eine Reaktion für die Menschen, da zucken sie zusammen. Ich habe es doch am wichtigsten. Ich muss jetzt entscheiden. Was ist wichtiger? 1 oder 2? 2 war wichtiger, keine Frage. Lege ich auf. Telefon, macht Fall 2 fertig, lege auf. Schlechtes Gefühl. Ist normal. Ich denke, jetzt fange mein Hirn an zu denken, was denkt jetzt die Schwester? Das ist für mich gar keine Frage. Um das Band der Einheit zu halten, bei der nächsten Gelegenheit, wenn mir die Schwester über den Weg läuft, werde ich sagen, pass mal auf, ich will dir was erklären. Ich hatte einen viel schlimmeren Fall wie dein. Da kann ich ja nur trösten und sagen, sei froh, dass der Fall nicht so schlimm ist, der ist noch schlimmer. Und aus dem Grund habe ich abbrechen müssen, ich habe keine Wahl gehabt. Das ist fleißig zu sein, die Einheit zu halten, das Band des Friedens. Noch schlimmer ist, wenn du es gar nicht merkst. Dann du spürst mit dir und du weißt es gar nicht, ist noch schlimmer. Kann auch passen. Aber dort, wo ich es mag, muss ich fleißig sein, die Einheit zu halten. Und hier, das ist das große Ziel. Gott will es auch, Epheser 4, 13, dass wir alle zur Einheit des Glaubens, zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Diese Einheit im Glauben, an der Zielsetzung in allem, das ist Ziel Gottes. Gemeinschaft, Einheit. Und jetzt kommt das Interessante, nachdem das der Wille Gottes ist, jetzt kommt der Adoni Besek. Jetzt schickt der Teufel einen König,
praktisch ein Einwohner, der auch im neuen Land, in dem verheißenen Land zu finden ist, der ist da drumherum. Das heißt, die Gläubigen sind von dem nicht befreit und schickt ihm letztendlich praktisch Dinge, wo der Gläubige dann innerlich zur Trennung neigt. Und diesen König müssen wir fangen und diesen König müssen wir ausschalten. Das ist doch auch nicht basic. Das ist jetzt die Trennung, die wir verhindern müssen unter allen Umständen. Die muss verhindert werden. Um diese geistliche Gemeinschaft, die ich jetzt dargestellt habe, um die zu halten, um die in Ordnung zu halten, muss die ungeistliche Trennung verhindert werden. Da gehört dazu 1. Korinther 1, Vers 10 bis 13. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einerlei Rede führt und nicht Spaltungen unter euch sein lasst, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Zwistigkeiten unter euch sind. Das steht, wenn ich es richtig weiß, wörtlich in euch sind. Ich rede aber davon, dass unter euch der eine spricht, ich halte zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Und erklärt der Paulus, ist Christus für euch letztendlich ist Christus zerteilt, ist Paulus für euch gekreuzigt worden. Und hier haben wir jetzt einen entscheidenden Punkt. Und zwar, es ist so, Gott zeigt, dass es letztendlich Spaltungen gibt und Trennungen, die haben mit Sympathie zu tun, die haben mit Freundschaften zu tun, die haben in der Gemeinde Jesu mit Veranlagungen zu tun. Der eine liegt mir mehr wie der andere, der eine kann ich besser leiden, der dritte hat meine Hobbys, der vierte letztendlich, der kann ich überhaupt nicht verputzen. Das ist genau das, was ihr Welt auch nicht leiden konnte. Es gibt es. Und da sagt die Bibel, das kann nicht sein. Weil wenn die Gemeinschaft, die ich vorher dargestellt habe, in Christus so eine herzliche Einheit ist, dann kann es da das Zweite nicht geben. Es darf es nicht geben. Natürlich gibt es, wissen wir alle. Wenn man dann 1. Korinther 3, 1 bis 4 liest, dann erklärt der Paulus, was das ist. Und ich, meine Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit geistlichen, sondern als mit fleischlichen Menschen. Als mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr vertrugelt sie nicht. Ja, vertragt sie jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich halte zu Paulus der andere, aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich. Ist das interessant? Jetzt erklärt er, vor was das kommt. Dass sich Gruppierungen bildet innerhalb der Gläubiger, und jetzt sagt er was ganz Klares. Ist euch klar, was da steht? Er sagt, das hat die Wurzel da drin, dass man fleischlich ist, nach Menschenweise wandelt, das ist eine Form von Eifersucht. Ist ja interessant. Das ist eine Form von eigenen Zielen. Da hat jemand eigene Ziele. Würde er die ausschalten, wird es nicht so weit kommen. Das ist hochinteressant. Verstehe mich richtig. Nicht, dass ich jetzt alles toleriere und alles in Ordnung ist und sage, alle Brüder sind gleich und alle Schwestern sind gleich im Sinne von, es sind alle gleich geistlich. Und das meine ich gar nicht. Gott, das sieht schon den Unterschied. Und der Mensch soll auch den Unterschied sehen. Aber man soll keine fleischliche Trennung herbeiführen. Auf der Ebene Sympathie, Antipathie. Das geht einfach nicht. Wisst ihr, und ich habe halt was festgestellt. Die Leute, denen ich so sympathisch war, die das so gefallen hat, wie ich verkündige, denen es so gefallen hat, was ich für bestimmte, manchmal einen radikalen Spruch sage, die haben mich gar nicht kennt in der Tiefe. Die haben nur ein Interesse gehabt, möglichst das zu hören, was ich sage. Und dann hat Gott das immer das Gleiche gemacht. Irgendwann bin ich an die geraten, und zwar menschlich. Dann hat die plötzlich mal festgestellt, das ist ja mehr wie bloß Verkündigung, das ist ein Mensch. Und der Mensch handelt, der Mensch hat bestimmte Prinzipien. Und der Mensch ist vielleicht manchmal nicht so, wie sie es gern wollte. Die anderen denken, ich bin wie ein Schäferhund. Wenn er schon bellt vor der Kanzel, dann kannst du ihn auch beißen lassen. Sag ich mal. Dann sind sie gekommen und gesagt, beiß mal den. Und so, nö, ich beiß nicht. Dann war ich total gefrustet, dass ich keinen beiß. Hätte er doch bellt, dann muss ich schon beißen sagen, nö. Und er sagt, dass wenn ich bell, dass ich beißen muss. Weißt du, dann lernst du die Leute kennen. Und ich sag's einmal so, die haben Meister Hurra geschrien, das waren die, ich kann die Prediger verstehen, die das erklärt haben. Die haben nach kurzer Zeit, haben die hinter meinem Rücken das Messer gewitzt. Hab ich schon x-mal erlebt, also für mich nichts Neues. Ich habe es sogar schon provoziert. Ich habe inzwischen einen Blick gekriegt im Laufe der Jahre, wenn jemand so euphorisch ist, die Leute, die ärgerlich gezielt, wenn es geht, irgendwo. Und zwar, wenn es dann, da bin ich dann nicht fleißig. da lasse ich es einmal zu, also nicht jetzt aktiv, aber passiv, da lasse ich dann einmal zu, dass er mal kracht. Und ich sowas verheißen, das glaubt er gar nicht. Und jetzt sage ich es mal hart. Wenn der Aufprall dazu führt, dass sie mit mir 4 Wochen beleidigt sind und dann mir gegenüber eine nüchterne, sachliche, brüderliche Haltung einnehmen, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich glücklich. Wenn es aber bewirkt, dass ihr dann frustriert werdet und dann 1. Korinther 3 einnehmen, dann muss ich sagen, dann wissen wir wenigstens, wo wir dran sind. Versteht was? Das ist ein Punkt, wo man einfach lernen muss, geistlich zu handeln. Es gibt der Gemeinde Jesu keine Euphorie, keine Antipathie, keine Sympathie, sondern nur die Gemeinschaft in Christus. Das ist wichtig. Die, wo beim Herr Jesus Hosianna geschrien hat, das war genau die gleiche, die nach der Kreuzige ihn geschrien hat. Und Herr Jesus hat gesagt, das Gleiche, was mir passiert ist, wird den Gläubigen, nicht bei weitem mit der Dimension, aber es wird in ähnlichen Rastern den Gläubigen auch passieren. Das ist ein Prinzip, auch ein geistliches Prinzip. Wenn man versucht, jemand hochzujubeln, der fällt ruckzuck. Und der, der so dumm ist, dass er sich hochjubeln lässt, der muss sich nicht wundern, wenn er fällt. Der wird fallen gelassen wie heiße Kartoffeln. Das ist ein altes Prinzip. Aber das Grundproblem ist, wenn jemand geistlich ist als Gläubiger, dann lässt er sich gar nicht mehr hochjubeln. Schauprinzip. Der Gläubige, wo Jünger um sich schart, der ist sowieso der Nebet. Der fällt unter 1. Korinther 3. Und das ist etwas, das sind dann Trennungen, die geschehen in der Gemeinde, die wir unter allen Umständen verhindern müssen. Wir müssen verhindern, dass es Sympathie letztendlich, und ich sage es einmal, Hobby-Trennungen gibt in der Gemeinde Jesu, dass es ums Hobby geht. Sprüche 6, 16 bis 19, das ist die harmlose Seite, sag ich mal ausdrücklich, die harmlose Seite. Jetzt kommen wir zu der bösen Seite. Wo Adonibesek, dieser böse König, diese böse Finsternis macht, dann ganz anders handelt. Diese 6 Stücke hasst der Herr, und 7 sind seiner Seele ein Gräuel, stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht, und wer Zwietracht zwischen Brüder wirft oder sät. Wisst ihr, das ist jetzt was ganz Bösartiges, das ist absolut... des Zwietrachtseher unter den Gläubigen. Jetzt soll man sagen, es macht doch keiner von wegen. Wie oft habe ich das gesehen, wie man nur mit einer Bemerkung Zwietracht sieht. Wollt ihr wissen, wie Zwietracht geht? Müsst ihr Jerobeam beobachten in der Bibel, wie man das macht. Der Welt ist das normal. Ich muss immer gucken, ob jemand an der Tür einer Gemeinde steht, bildlich, und zu jedem sagt, du hast recht. Dann wird es gefährlich. Das ist genau das Bild Jerobeams, und das ist genau das Zwietrachtseher unter die Gläubigen. Das ist genau Steigerungsstufe dieser fleischlichen Gesinnung, Lager zu bilden innerhalb einer Gemeinde. Ich sage es einmal hart. Wenn Gott mich durch mein Platz im Leib Jesu Christi in eine Gemeinde setzt, die Gemeinde tut nicht, was ich will, kann ich nicht gehen. Ausgeschlossen. Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich gehe. Ich kann nicht sagen, jetzt fange ich Händel an mit den Gläubigen. Das geht nicht. Wenn ich gesetzt wäre, habe ich überhaupt keine Wahl. Was glaubt ihr? Sollen wir ehrlich sein? Wie oft ich schon hätte davonlaufen wollen? Aber ich führe keine Statistik, aber die Strichliste wäre lang. Wisst ihr, das ist doch, im Prinzip musst du sagen, ich bin gesetzt von Gott und damit zählt zusammenbeißen und durch. Kostet es, was es will. Ich kann nicht davonlaufen, wenn ich gesetzt bin und meinen Platz im Leib Christi habe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Gott hasst es, wenn man dann letztendlich sein persönlicher Frust in der Gemeinde ablehnt. Und wenn das zu Trennungen führt, das hasst Gott. Und ich denke einfach, da muss man sehr vorsichtig sein. Und man muss nicht nur vorsichtig sein, man muss aktiv sein. Und das steht in Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse anrichten, abseits von der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie.
Es gibt Menschen, die einfach dazu neigen, solche Trennungen herbeizuführen. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach etwas. Jetzt muss ich, um eine Trennung in der Gemeinde zu verhindern, einfach selber eine Trennung vornehmen. Ich meide den einfach, ich schneide den. Ist hervorragend. Das heißt, ich kündige ihm die Jüngerschaft auf. Ich zeige ihm deutlich, dass er für mich disqualifiziert ist. Einfach durch mein Verhalten. Ich setze ihn matt. Ich stelle es abseits. Bis dann irgendwo klingelt. Bis im Kopf dann plötzlich die Erkenntnis kommt. Die Bibel sagt ganz klar, schon Befehl, meide sie. Die, wo du erkennst, dass sie fleischliche Trennungen wie 1. Korinther 3 herbeiführen oder die Sprüche 6, 16 und folgende herbeiführen, die gezielt intrigieren, um ihren Frust abzuladen, um Trennung in der Gemeinde herbeizuführen, meidet sie. Ist überhaupt keine Frage. Wo kommt es her? 3. Johannes 9 und 10, so müssen wir sagen. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der bei Ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich, wenn ich komme, ihm seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleugnet. Denn daran nicht genug nimmt er selbst die Brüder nicht auf und wehrt es noch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde aus. Stolz und eigene Ehre und dann noch mit dem, ich sag's einmal hart, mit der Unverschämtheit, sei eigener Frust und sei, ich sage mal, sei eigene Frustration zu bearbeiten, andere ins Elend treiben, indem er sie aus der Gemeinde ausschließt. Von daher bin ich ein ganz radikaler Gegner von Gemeindezucht. Die Form von Gemeindezucht, die ist radikal zu verworfen. Das heißt, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein, sonst kann ich es in der Welt. Die Gemeinde heißt, willst du nicht meiner Meinung sein, dann schlage ich dir den Schädel ein, aber schließe dich aus der Gemeinde aus. Wisst ihr, wo das herkommt, die Haltung? Das ist der unterste Hölle. Das ist der Hölle. Das ist Sprüche 6, 16 bis 19. Sondern das ist was ganz anderes. Die Bibel sagt ganz klar, dieses eigene Ehre suchen, der Erste sein wollen, sein eigenes Pfündlein suchen, das heißt, die eigene Interesse vertreten, wenn das dazu führt, dass man andere, die nicht denken, wie man selber denkt, die andere Meinung haben, quält oder aus der Gemeinde ausschließt, sündhaft im höchsten Grad. Und er sagt hier ganz klar, er wird ihm seine Werke vorhalten. Das ist auch was, wo man die Gläubigen stellen muss und sie ihnen sagen muss, so geht es nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind Trennungen, die teuflisch sind, die Gott nicht will. Also ich sage es mal hart, mich haben wir noch nie formell aus der Gemeinde ausgeschlossen. Es fehlt mir die Erfahrung. Ich will es ja gar nicht machen. Ich bin nicht wild drauf, die zu machen. Ich hoffe, dass ich nie machen muss. Aber ich habe schon ein paar Mal erlebt, wie aus genau den gleichen Gründen ich von anderen Brüdern einfach ausgeschaltet worden bin. Genau gleich. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß auch, was man da empfindet. Schon interessant. Du bist nicht meiner Meinung. Damit schließe ich die ab. Fertig. Das ist eine sündhafte Veranlagung, die ist genau würdig dieses Königs Adoni Besig. Die ist genau würdig dieser teuflischen Finsternismacht, die hier die versucht, die Gemeinde zu zerstören. Und da wird es dann ganz gefährlich, weil Judas 19 etwas sagt. Das sind die, welche sich absondern, seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Es gibt aber Absonderung oder Abgrenzung oder Grüppchenbildung, die letztendlich ihre Wurzel da drin hat, dass zum Beispiel Menschen sind, die seelisch sind, das heißt auch Menschen, die hier und hier meint Bibel, Unbekehrte. Es gibt führende Leute im Reich Gottes, die nicht bekehrt sind. Ist euch das klar? Das gibt's. In der Regel führt es zu einer Sektenbildung. Weil die das Korrektiv des Heiligen Geistes nicht haben, die Gemeinschaft gar nicht kennen. Und dann wird von oben runter wird eine Sekte gebildet. Das kannst du überhaupt nicht verhindern. Unter dem Deckmantel der Rechtgläubigkeit. Katastrophe. Das sind die Dinge, wo die Bibel radikal verwirft. Und das ist der Adoni Besig. Das gehört ausgerottet in der Gemeinde Jesu mit Stumpf und Stiel. Gnadenlos, sage ich mal. Aber, jetzt kommt das andere Extrem. Es kann sein, da töten wir den Adoni Besig und da geht man noch weiter. Und kennt die Grenze nicht. Jetzt müssen wir aufpassen. In 2. Korinther 6, Vers 14, dort heißt es, zieht nicht im gleichen Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Das ist der Teufel überein. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reinigt der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Soweit klar. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Ich will euer Vater sein, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Da steht Heiligkeit, nicht Heiligung. Ganz wichtig, es gibt da geistliche Trennungen, die sind von Gott. Und das ist die Kunst. Zum Beispiel im eigenen Leben, im Leben einer Gemeinde herauszufinden, wo ist ein Adonibesek? Wo ist so eine teuflische Trennungslinie, die ich unter allen Umständen verhindern muss, die ich vernichten muss? Wo aber ist eine geistliche Trennung, die ich ja nicht verhindern darf, sondern die ich sogar letztendlich fordern muss? Und das ist der nächste Punkt. Das möchte man genauso betrachten. 2. Johannes 7. Die kleine Johannesbriefe sind in Bezug auf das ganz, ganz heilsam. Denn viele Irrlehrer sind hinausgegangen in die Welt, die nicht bekennen, dass Jesus der im Fleisch gekommene Christus ist. Das ist der Irrlehrer und der Wiederchrist. Seht euch vor, dass er nicht verliert, was ihr erarbeitet habt, sondern vollen Lohn empfanget. Wer darüber hinausgeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wenn der Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf in euer Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich teilhaftig seiner bösen Werke. Und da sagt Bibel, wenn jemand falsche Lehre über den Herr Jesus hat, vor allem über den Punkt, dass er der ins Fleisch gekommene Christus ist, dann ist Gemeinschaft verboten. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, nehmt ihn nicht auf in dein Haus. Grüße nicht, nicht im Sinne von guten Tag auf der Straße, sondern begrüße nicht freudig, indem du Gemeinschaft mit ihm hast. Das ist eine klare Aussage. Was ist das zum Beispiel, dass Christus ins Fleisch gekommen ist? Wer hat sowas gelehrt? Hochinteressant. Die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Marias ist genauso ein Lehrpunkt. Das muss man einfach so deutlich sagen. Ist so. Es kommt die Jesuit zu mir, zur Zeit, als ich noch Pfingstler war, und sagt, ich habe den Heiligen Geist empfangen, ich bin katholischer Charismatiker, glaubt die unbefleckte Empfängnis der Maria, betet, seit er die Geistestaufe hat, noch freudiger sein Rosenkranz. Wenn hier einigermaßen die andere Seite, ich sage ausdrücklich, die andere Seite, die konservative, pfingstlerische Seite vom Heiligen Geist gewesen wäre, hätte das Spiel durchschaut, hätte die Gemeinschaft nie aufgenommen. Ausgeschlossen, da man so Gemeinschaft aufnehmen kann. Ein Punkt. Dann Titus 3, Vers 10. Einen sektierischen Menschen weise ab nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung. Da du überzeugt sein kannst, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, indem er sich selbst verurteilt. Ich habe es mal erlebt, dass das brutal ist. Ich habe es mitgekriegt, wie ein Bruder praktisch, falls er ein Bruder ist, weiß es nicht. Ich hatte wie jemand, der sich Bruder nennen ließ, exakt gezielt intrigiert hat. Ich habe es voll mitgekriegt. War interessant. Und dann ist er am Sonntagmorgen aufgestanden und hat beim Brotbrecher genau das Gegenteil gesagt. Öffentlich. Und dann habe ich da hier Feder innen in der Seele. Da juckt die Feder hoch, kann ich machen, was ich will. Ich konnte es nicht mehr verhindern, den nachher zu schnappen und zu sagen, halt. Ich habe zu dem Bruder gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Nur zwei. Der dritte schließe ich aus. Jetzt gehst du heim und überlegst, was es ist. Entweder bist du verblendet, dass du nicht merkst, was du tust, oder bist du ein Scharlatan. Aber ein Mann, der sowas tut, aus. Disqualifiziert. Und jetzt kommen die Trennungen. Aber wenn derjenige dann ein sektiererischer Mensch ist, dann kommt es zur Trennung. Keine Frage. Da sagt Bibel, ist so ein Punkt, Trennung. 2. Timotheus 2, 16 bis 21. Warum sagt Gott Trennung? Warum lässt Gott es zu, dass dann zur Trennung kommt? Er sagt hier, es gibt so Schwätzereien, die fresset wie ein Krebsgeschwür um sich. Und dann erklärt er etwas. Ab Vers 20, in einem großen Haus gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, deren zur Unehre. Wenn sich jemand von solchen reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, dem Herrn nützlich. Manchmal musst du solche Trennungen herbeiführen, um Ansteckung zu vermeiden. Um Ansteckung. Sünde und falsche Haltung steckt an, um Ansteckungen zu vermeiden, musst du manchmal Trennungen herbeiführen. Und dann kommt, das sind jetzt die härteren Dinge. Wir kommen jetzt im Mittelbereich zu harmloseren Dingen. 2. Thessalonicher 3, Abvers 10, obwohl es gar nicht so harmlos ist. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie durch unseren Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet dadurch, dass er nicht mit ihm umgeht, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Jetzt gibt es etwas. Es gibt Gläubige, die treiben unnütze Dinge. Die geben sogar teilweise ihren Beruf auf. Ich meine, nicht, wenn jemand arbeitslos wird. Das ist was anderes. Also es gibt Leute, die geben für geistlicher Blödsinn, sage ich mal, letztendlich ihren Beruf sogar auf. Und treiben Unsinn im Reiche Gottes. Und dann sagt der Paulus, die musst du verwarnen, und zwar scharf, dass sie das lassen. Höret sie nicht, dann musst du sie schneiden. Dann musst du in die Gemeinschaft verweigern. Sagt allerdings nicht die Gemeinschaft als Brüder, du kannst sogar mit ihnen Brot brechen. Du musst sie schneiden im Privatbereich, bis sie zu sich kommen. Wenn sie dann kommen und sagen, was hast du gegen mich? Du musst sagen, es ist ganz einfach, ich habe gegen dich 1, 2, 3, 4. Die Bibel sagt, ich soll trotzdem mit dir das Brot brechen. Ich soll dich nicht, soll dir nicht praktisch die Bruderschaft verweigern, ich soll dich aber zurechtweisen. Hiermit sage ich das nochmal deutlich, ist nicht in Ordnung. Wisst ihr, diesen Dienst, da gehört Zivilcourage dazu, diesen Dienst, der gehört mit dazu, genauso wie man sich radikal von jemandem trennt, diese milde Stufe der Gemeinde zuckt, untereinander sich einen Dienst zu tun, indem man jemand, der absolut nicht hören will, es ihn fühlen lässt. Wie es im Sprichwort heißt, wer nicht hören will, muss fühlen, ihn fühlen lässt, das nicht in Ordnung ist, auf das er Buße tut und dass er zu sich kommt. Und da gehört auch dazu, 2. Timotheus 3, 1 bis 9, die scharfe Version wiederum, die harte Version. Und da heißt, es werden in der Endzeit schwere Zeiten eintreten. Die Menschen werden, und es kommen 18 Punkte, werden furchtbar sein. Es wird Menschen geben, die haben der Hauch der Gottseligkeit oder der Schein, die Kraft verleugnet sie, also sie sind nicht echt solche Meide. Das heißt, wenn du als Gläubiger auf diese Endzeiterscheinung triffst, auf diesen frommen Endzeitmensch, der gar nicht wiedergeboren ist, meiden. Das ist die Bibel ganz radikal und sagt, aus, Trennung. Ich war früher so gutmütig, mir hat jeder, ich sag's schwäbisch, Anführungszeichen, Micheli getrieben. Mit jeder. Bis ich dann durch böse, böse Wege habe lernen müssen, dass du manchmal hart sein musst und sagen musst, aus. Wisst ihr, wenn ihr wisst, was die Leute zu mir immer kommen, kommt ein Bruder salbungsvoll zu mir. Anführungszeichen, Bruder ist kein Bruder, aber nennt sich Bruder, kommt zu mir. Da hat sie ihm geredet, da muss sie mit mir reden. Kannst du besser sagen, durch Tür. Hat sich dann rausgestellt, nach Monaten habe ich rausgekriegt. Wisst ihr, was der verbreitet hat hinter die Kulisse? Er hat glaubt, dass er Jesus ist. Das soll ich mir vorstellen. Und das ist das, was auch vorher war, diese Schwätzer. Und da gibt es bloß eins, sobald du merkst, dass diese Ebene rigorose Meide, sage halt, ich will mit dir reden, geht nicht aus, will gar nicht reden. Es gibt Leute, die werden dich von morgens bis abends in Diskussionen wegen Nichtigkeiten. Da kommt der Bruder zu mir. Ist auch kein Bruder, weiß ich inzwischen auch. Sagt auch zu mir, es war kein Apfel. Ich sage, Entschuldigung. Habt ihr begreift? Wenn ich jetzt dumm genug bin, mich auf solche Diskussionen einzulassen, bin ich von morgens bis abends beschäftigt, diese abzuwehren, weil die schickt mir dann der Teufel, die schickt er mir kisterweiß, die schickt er mir rudelweiß über den Weg. Jeder kommt und bringt irgendeinen Unsinn. Ich habe der alte Bruder Focken, ich habe ihn nicht verstanden. Heute verstehe ich ihn. Ich teile sogar seine Meinung. Er hat zu mir gesagt, Berge von Briefen, oder hat es predigt sogar öffentlich, Berge von Briefen. Er liest sie, trifft drauf sowas, Dreckeimer. Berge von Briefe, Berge von Dreckeimer. Sagt, alles was kommt und letztendlich in die Ecke fällt, Dreckeimer. Das wird er nicht einmal. Mach ich auch so. Zwischen.
Plötzlich warf sie den Dreckeimer so und ich heb sie auf. Stapel sie, aber ich antworte nicht. Wisst ihr, und das ist etwas, wo man lernen muss. Man muss lernen. Und das ist das Problem, man muss lernen. Wo ist ein Adoni Besek? Wo ist eine böse Trennung, die der Teufel schickt, um eine Gemeinde zu zerstören? Darf man nicht zulassen, muss man alles tun, um das zu verhindern. Aber wo ist eine gottgewollte Trennung? Eine Trennung, Distanzierung, eine vollkommene Trennung, eine gedämpfte Trennung, wo man nur auf Distanz geht, diese ganze Stufe der Gemeinde sucht, wo sind sie? Und das ist wichtig für uns auch als Gemeinde, dass man das lernt. Und dann kommt sogar was, das ist auch ganz schön wichtig, Apostelgeschichte 15,37. Barnabas aber wollte auch den Johannes, der Markus zubenannt wird, mitnehmen. Paulus aber hielt dafür, dass der, welcher die Brüder oder welcher in Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen zu dem Werke gekommen war, nicht mitzunehmen sei. Und darüber hat die zwei sich zerstritten. Wisst ihr, wer recht hatte? Paulus. Es gilt auch manchmal, die Unbewährten auszusondern. Ist brutal. Ich war mal bei der Ältesteinsetzung dabei, wo man denen, die man nicht genommen hat, gesagt hat, warum. Da brauchst du Größe, wenn man das sagt, vor allem. Aber es gibt manchmal Dinge, wo du dich trennen musst vor Unbewerten, wo du sagen musst, nein, letztendlich, du arbeitest nicht mit. Aus dem und dem Grund. Gehört auch dazu. Das ist eine Trennung, die ist göttlich, die ist Adoni Besek, bösartig, die ist gut. Denn Apostelgeschichte, Entschuldigung, Offenbarung 2, Vers 2. Hochinteressant, wie die Sendschreiber da praktisch redet. Dass du die Böse nicht ertragen kannst, du hast sie geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, hast sie als Lügner erfunden. Das heißt, falsche Arbeiter, falsche 50er, Ehrführungszeichen, Fälschungen, damit die erkennt und rigoros ausschält. Offenbarung 2, Vers 14 bis 16. Alles Sendschreiben. Ich habe etwas Weniges gegen dich, dass du da selbst solche hast, die in der Lehre Biliams festhalten, welche dein Balak lehrte, in Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. So hast du auch solche, die in der Lehre der Nikolaiden festhalten, welche ich hasse. Das gibt einfach Dinge, die man nicht dulden darf. Wir dürfen bestimmte Lehre nicht dulden. Wir dürfen bestimmte götzendienerische Ansätze nicht dulden. Und letztendlich, wenn wir wissen, dass der Herr gegen sowas ist, dann müssen wir das letztendlich unterbinden. Das gehört auch mit dazu. Schau, Zeichen letztendlich der Brüderlichkeit, wenn man das unterbindet. Da muss man gucken, sind es Gläubige, dann muss man es unterbinden. Sind es keine Gläubige? Hinaus. Einfach hinaus. Gnadenlos. Wisst ihr warum? Auf, dass die anderen Gläubige, die vernünftig und gut sind, nicht krank werden, nicht angesteckt werden durch diesen Dreck. Sage ich mal ganz deutlich. Das ist eine fürsorgliche Maßnahme. Und ich habe lernen müssen, das ist auch eine Form, wo du den Humanismus dann beugen musst, ich habe lernen müssen, dass es geistlicher ist, einem Mann zum Beispiel weh zu tun und ihn hinaus zu tun oder einer Frau, als eine ganze Gemeinde kaputt werden zu lassen. Das ist brutal. Das überlegst du. Und manchmal musst du einem weh tun, um den Rest hinaus zu tun. Das hat man. Ich habe es erlebt, die Brüder, die da in die Augen gucken, wenn es Brüder sind, ist ja nicht schlimm. Du kannst ja alles nur regeln, aber wenn es keine Brüder sind, und der Verdacht ist bei Bruder, was machst du denn? Dann wird es schwierig. Du musst halt hinstehen. Offenbarung 2, 20 bis 23, immer wieder das Gleiche, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die eine dich eine Prophetin nennt, was man nicht dulden darf. Es gibt auch Dinge, wo jemand mystische Linie aufbaut, oder gemeint, das darf man nicht dulden. In dem Fall sagt Bibel nicht, tu die Menschen hinaus, sondern sagt Bibel, du darfst es nicht dulden. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sagen muss, wann soll man denn wirklich Gemeindezucht üben, da man jemand, ich sage es jetzt einmal ganz hart, aus der Gemeinschaft hinauswirft. Einfach hinauswirft. Regelrecht rauswirft aus der Gemeinschaft. 1. Korinther 5, 1 bis 13. Lässt in Ruhe, ist ganz einfach. Die Bibel lehrt es bei sexuellen Verfehlungen. Gerade Ehebruch, solche Dinge, dann haben wir denjenigen hinauszutun, gnadenlos. Wisst ihr, das ist interessant, was sagen Menschen zu dir, die du wegen sexueller Verfehlung unter Sünde, und wenn sie in Sünde gefallen sind, die unter der Gemeindezucht stellst. Es ist hochinteressant, was die zu dir sagen. Ich sage es nicht, aber es ist interessant, was die sagen. Und da muss hart sein, muss auch aus. Ich behaupte etwas. Wenn du jemanden nicht unter Gemeindezucht stellst, der in diesen Sünden verharrt oder drin gefallen ist, er wird es wieder tun. 100%. Er wird es wieder tun. Du musst ihn gnadenlos preisgeben. Um seiner Seele willen. Bin ich tief überzeugt. Wenn er 3. Mose 14, Vers 33 bis 45 lest, ist jetzt das Schattenbild. Da sieht man etwas Hochinteressantes. Da ist die Gemeinde als Haus dargestellt. Und jetzt sagt die Bibel, wenn ein Stein, das heißt ein Gläubiger, mit Aussatz praktisch befallen ist, dann sagt er, wenn nichts mehr zu machen ist, Vers 40, dass man die Steine ausbreche, wo das Mal ist, wo der Aussatz ist, der nicht aufhört, und dass man sie vor den Ort hinauswarf in einen unreinen Ort. Das heißt, man muss es ausbrechen. Man muss letztendlich dann die Stelle mit neuen Steinen vermauern, und dann sagt die Bibel ganz klar, wenn es alles keinen Wert hat, dann musst du das Haus abreißen. Wenn eine Gemeinde den Punkt nicht sauber und korrekt ist, dann wird der Herr, der Leuchter dieser Gemeinde, umstoßen. Dann reißt der Herr das Haus ein, auf kurz oder lang. Das ist jetzt der Punkt, wo man absolut Gemeindezucht üben muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht Adonai basic. Dieser Teufel macht das raffiniert und sagt, du, das ist doch unbarmherzig, könnte doch auch passieren, sei doch vorsichtig. Aber wenn ich bloß hart wäre, wo ich denke, dass mir es nicht passieren könnte, dann muss ich ja sagen, ha gut, okay, darf ich überhaupt nie hart sein. Du musst hart sein, völlig egal, ob das auch passieren kann, interessiert überhaupt niemand. Sondern es ist wie in der Wirtschaft der Multimomentaufnahme, du stellst fest, es ist so und dann wird darauf reagiert aus. Aber nochmal, dass man es richtig versteht. Es darf keine Dinge sein, die Adonai Bezek heißen. Die Trennungen sind vom Teufel, sondern das sind die göttlichen Trennungen. Die muss man herbeiführen. Gezielt, auf dass eine Gemeinde nicht krank wird. Ich habe jetzt die Woche wieder etwas gehört, die Geschwister hat etwas gesagt, da bin ich dann rot geworden, innerlich. Rot. Ich weiß nicht einmal, wer es erzählt hat. Auf jeden Fall, die Erzählung hat so gelautet, man hat reagiert, aber zu spät und drum zu hart. Wie innerlich rot geworden. Ja, so ist es. Hast du auch schon gemacht. Zu lang laufen lassen und dann zu brutal draufgeschlagen. Wenn du alles wieder gut machen willst, was du versäumt hast, ist auch falsch. Sondern lieber schnell handeln und dann noch temperiert. Als ganz lang lieb sei und dann ganz brutal zuschlagen, ist auch falsch. Jetzt kommt aber etwas, was ich möchte es nur als Nebenbeispiel bringen, was man in unserem Herzen nicht dulden darf. Du kannst nachlesen. Ziffer 12, 1. Johannes 2, 15. Das ist die Liebe zur Welt. Jakobus 4, 1 bis 12. Das ist das geteilte Herz. Und das sind zwei Dinge, die wir letztendlich in unserem Herzen nicht einreißen lassen dürfen. Das sind Dinge, wo wir uns trennen müssen. Das sind auch gottgewollte Trennungen von diesem Gedankengebilde. Darum heißt es in 2. Korinther 10, Vers 4, es gibt Gedanken, die sind wie eine Festung. Die muss man niederreißen. Bestimmte weltliche Dinge und bestimmte Dinge des getrennten Herzens, des Geteilten. Und die muss man rausschmeißen, kostet es, was es will, aus der eigenen Herzen. So wie man radikalere Gemeinde handeln muss, so radikal muss man in seinem eigenen Herzen handeln, wenn es dran ist. Und hier Beispiel, 4. Mose 33, Vers 55. Wir sind ja immer noch bei den alten Bewohnern des Landes. Werdet ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben, so sollen euch die, welche ihr übrig lasst, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Zeiten, und sie sollen euch befehden in dem Lande, darin ihr wohnet. Jetzt kommt ein ganz brutaler Satz. So wird es dann geschehen, dass ich euch tun werde, wie ich ihnen zu tun gedachte. Und da kommt ein ganz entscheidender Punkt. Letztendlich, diese alten Einwohner sind gefährlich. Und diese alten Einwohner werden mich blenden. Das heißt zu Deutsch, wenn ich zum Beispiel Adonai Bezek dulde, das heißt, wenn ich falsche Trennungen dulde, dann werde ich verblendet werden. Ich werde verblendet werden, ich werde letztendlich ins Gericht laufen, ich werde untergehen. Auch als Gemeinde. Wenn ich aber genau die andere Seite nicht berücksichtige, wenn ich letztendlich Sachen dulde, wo Gott die Trennung will, wird genau das Gleiche passieren. Ich werde verblendet werden. Diese alten Landesbewohner werden mich verblenden. Das ist jetzt eine ganz andere Ebene des Kampfes. Da geht es nicht um meine persönliche Sünde. Da geht es um Grundprinzipien. Um grundsätzliche Dinge. Dass ich nicht nach meinem Gefühl gehe. Nicht nach Antipathie, nicht nach Sympathie, sondern nach geistlichen Gesetzen, nach geistlichen Regeln. Dass ich so handle. Mein Hohelied 4, Vers 12 bis 16 lest, ich kriege bloß einen Satz raus, da sagt die Bibel, die Gemeinde ist ein verschlossener Garten. Und die Gemeinde ist geistlich sehr eine Mauer. Und Gott hat ganz klar geschrieben, was innerhalb von dieser Mauer sein darf und was außerhalb von dieser Mauer sein muss. Wenn ich Dinge antreffe innerhalb von der Mauer, die außerhalb der Mauer rausgehören, dann habe ich sie rauszuwerfen. Ob das der Garten meines Herzens ist oder der Garten der Gemeinde, ist völlig egal. Ich habe in beide das rauszuwerfen. Warum? Wenn er 2. Korinther 11 lest, weil Paulus sagt, dass seine Aufgabe ist, die Gemeinde Jesus Christus als reine Jungfrau zuzuführen. Das will Gott, eine reine Jungfrau, da gehört Absonderung dazu. Die richtige Absonderung, nicht die falsche. Die richtige Trennung, nicht die falsche. Und das Ziel ist Epheser 5, 27, diese Gemeinde ohne Flecker, ohne Runzeln. Jetzt dazu, zum Schluss 2 Stellen, Nehemia 13, Vers 23. Kapitel 23 bis 31, das ist was ganz interessant. Da hat der Teufel wieder es geschafft, dass er diese Gläubige vermischt hat, indem er praktisch Folgendes gemacht hat, er hat die Frauen von den fremden Völkern hat er nach Israel eingeschleust und die haben dann letztendlich das Volk unterwandert. Die hat ausländische Frauen geheiratet, die sie zur Sünde verführt hatten. Jetzt müsst ihr mal gucken, wie hier die Gläubige handelt. Vers 26. Er sagt hier, Salomo ging schon so, dass er sich durch das versündigt hat. Die ausländische Frau hat ihn verführt. Er sagt, ihr tut ein großes Übel, Vers 27, vor eurem Gott, wenn er diese ausländische Frau letztendlich nehmt oder wenn er euch mit den Horiter, mit diesen ganzen Leuten verschwägert. Nämlich, also jetzt sieht der Horiter so einfach ein Bild für die Ungläubigen. Gell, und da kommt jetzt was Interessantes, Vers 28. Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliashabs, des Hohepriesters, hatte sich mit Sanballat, dem Horniter, verschwägert, einem der Gegner. Den jage ich von mir. Also reinigte ich sie von allem Fremden, Vers 30. Und da sehen wir wieder etwas. Gott will manche Trennungen. Absolut. Ein Sohn des Hohepriesters war es, ohne Ansehen der Person, wird dann gehandelt. Das ist entscheidend. Philipper 3, Vers 14. Eins tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Egal, wo eine Gemeinde steht, egal, wo ein Gläubiger steht, er muss etwas lernen. Muss er immer wieder neu lernen. Er muss lernen, wenn er in dem verheißenen Land drin ist, wenn er seine Berufung angetreten hat, wenn er mit der Sünde gebrochen hat, muss er lernen, wo stellt ihm der Teufel, wenn er gläubig ist, wenn gar keine Gefahr scheint, wo stellt er ihm eine Falle? Und mit einer der größten Falle ist diese Trennerei. Die falsche Trennung, aber auch die nicht vollzogene Trennung. Ich habe es nur heute bewusst abrisshaft angerissen. Das wäre Thema für Wochen, das genau zu untersuchen. Aber ich habe gemerkt, das ist ein ungeheuer wichtiges, kein schönes, aber ein wichtiges Thema ist, wir müssen lernen, wo wir uns trennen müssen und wir müssen lernen, wo wir uns nicht trennen dürfen, wo Adoni Besek im Werke ist. Und dort, wo der Adoni Besek ist, die falsche Trennung, müssen wir radikal sie verhindern. Dort, wo aber kein Adoni Besek ist, sondern wo göttliche Trennungen geboten sind, müssen wir genauso radikal die Trennung vollziehen, in der Stufe, wie es die Bibel vorgibt, um die Gemeinde gesund zu erhalten. Jetzt sagt die Bibel immer das Gleiche. Egal, wo jemand steht als Gläubiger oder egal, wo eine Gemeinde steht, wenn sie merkt, aufwacht, da ist etwas zu tun, dann muss sie gucken, dass sie vergisst, was da hinten ist. Das heißt, sie muss sich reinigen durch Jesu Blut. Sie muss hinstehen, letztendlich, und sagen, ich vergesse, was da hinten ist, muss beginnen, der Weg mit dem Herrn neu zu gehen. Es ist nie zu spät, hier den richtigen Weg einzuschlagen. Selbst wenn man einen Schaden hat, haben wir auch schon gehabt bei unserer Gemeinde, einen Schaden, der nachhaltig war, mit dem muss leben, den hält der Herr wieder aus. Aber man muss lernen, biblisch, geistlich zu handeln. Und man muss sich bewusst sein, dass Verführung und Kampf in der Gemeinde nicht immer bloß mit Sünde zu tun hat, nicht immer bloß mit Entschiedenheit zu tun hat, das kann eine ganz andere Ebene sein. Ebene, wie wir es jetzt gesehen haben, mit dieser Trennung oder Nicht-Trennung, mit diesen Dingen. Und man muss auch lange zu beten, zu sagen, Herr, zeig mir, wo ist ein Adoni Besek? Das heißt, wo bin ich ein Werkzeug, um eine Trennung herbeizuführen, wo es nicht sein darf? Ich will das nicht. Lass mich aber genauso geöffnete Augen haben, wo du willst, dass ich mich trenne, dass ich Trennung herbeiführe. Ich möchte zum Schluss bloß noch ein Beispiel erzählen. Ich hatte zwei Brüder, also ich glaube schon, dass Brüder sind. Aber ein Bruder hatte wirklich kriminelle Irrlehre. Oder war es kriminelle Irrlehre, ja. Auf jeden Fall war es eine Irrlehre. Das war interessant. Und der andere Bruder war ganz, ganz streng. Aber da war ein Problem. Die haben ein Hobby gehabt. Die gleiche geistliche Ebene. Und da waren sie einig. Und in dem Moment, wie der gemerkt hat, dass der andere das gleiche Hobby hat, sind es die besten Freunde geworden. Und da bin ich gekommen und habe gesagt, hey, und was mit so einer Irrlehre? Und dann ist eigentlich was Erschütterndes passiert. Plötzlich hat die Irrlehre keine Rolle mehr gespielt. Wisst ihr, das darf nicht sein, der Gemeinde Jesu. Ohne Ansehen der Person, ohne Ansehen der Situation, muss man lernen, wo ein Adonai Bezek ist, Widerstand, wo aber göttliche Trennungen sind, radikal die geistliche Linie durchzuziehen. Warum? Um die Gemeinde gesund zu erhalten. Und das ist jetzt interessant, wenn er nachher weiterguckt. In dem Moment, wie der Adonai Bezek stirbt, wie man die ungöttliche Trennung verhindert, nehmen sie Jerusalem ein. Zentrum der Verheißung. Das ist dann der nächste Schritt. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Na Jesus, danke dir einfach, dass du uns in deinem Wort so klar zeigst, dass es Dinge gibt, die wir lernen müssen, wo wir uns trennen müssen oder wo wir uns nicht trennen dürfen. Gib uns einfach eine Gesinnung, so wie du sie hast, dass du zum Ziel kommst mit deiner Gemeinde, dass in verschlossener Garde ist, dass die Gemeinde eine abgesonderte, eine reine Jungfrau ist, mit der du zum Ziele kommst, ohne Flecker, ohne Runzler, wo du letztendlich deinen Weg verwirklichen kannst. Gib uns Gnade, nicht menschlich zu handeln, sondern geistlich, und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Ich glaube, dass es da ein Lied gibt. Ja, ich mache das auch. Ich schneide jemanden dann trotzdem zum Mal. Nein, so. Machen wir ganz gratis Beispiel. Du hast jetzt jemanden, der sowas treibt. Der was treibt, wo die Bibel sagt, ist nicht in Ordnung. Der zum Beispiel Spinnerei treibt. Jetzt gehst du zu deinem Bruder hin oder zu der Schwester und sagst, es ist nicht in Ordnung, was du machst. Was du machst, ist nicht in Ordnung. Du sagst, das ist deine Verpflichtung. Du musst ihm ganz klar sagen. Der sagt dir, du verstehst das nicht und also deine Warnung wird missachtet. Dann sagt die Bibel, dass du mit dem nicht mehr zum Brot brechen darfst. Die Bibel sagt halt, dass du jetzt nichts Mal nehmen darfst wegen dem. Du kannst es mal trotzdem gut mit Gewissens nehmen, wenn du ihn verwandt hast. Aber jetzt kommt er und lädt dich ein. Und dann sagst du was ganz Einfaches. Nein. Der sagt immer am Sonntag miteinander fortgehen als Familie. Du sagst einfach, nein. Wenn er dann gut ist, fragt er, warum? Dann sagst du ehrlich, genau aus dem Grund, bevor du die Spinnerei nicht aufgibst, hat es eigentlich keinen Sinn, dass wir Gemeinschaft haben. Da muss man ehrlich sein, das muss man ganz offen sagen. Es gibt Dinge, du kannst manchmal keine Gemeinschaft einnehmen, wenn du keine Zeit hast, weil du unter Druck bist.
Wenn du jetzt aber da beleidigt
bist. Das ist egal, interessiert dich nicht. Du hast ja die Wahrheit gesagt. Ach ja, natürlich. Wenn er aus dem Grund mit dir beleidigt ist, weil du der Bibel gehorchst, hast du keine Sünde. Erst recht denn. Weißt du, musst ihm dann. Das ist auch was, du musst dann nicht zu den Ältesten gehen oder zu den Brüdern und sagen, verwandt den. Das ist Aufgabe, Gläubige. Du musst ihm sagen, ich finde es nicht in Ordnung, was du machst. Ich sag's dir. Und die Bibel sagt einfach, wenn sowas vorliegt, gewisse Distanz, das nehme ich ein. Aber ich achte dich als Bruder oder als Schwester, aber ich möchte einfach ganz klar zeigen, also meine Haltung, ich bin nicht einig. Weißt du, du kannst uns Abendmahl nehmen, ob du beleidigst oder nicht. Natürlich, wenn ich mag, dass du länger beleidigst, würde ich schon zum Gehen sagen, du bist nicht in Ordnung, dass du beleidigt bist. Aber ich will mich nicht entschuldigen. Warum auch? Ich habe nichts zu entschuldigen in dem Fall. Ich habe nicht um Entschuldigung zu bitten. Ich kann es nur mal erklären und sagen, selbst wenn du mit mir beleidigt bist, es ist so. Entschuldigung, ich muss es nochmal sagen. Es ist so. Meine Haltung ist ungebrochen so. Zu deinem Besten, lass das. Und dann gehst du zum Mahl. Wenn er noch beleidigt wird, gehst du trotzdem zum Mahl. Du hast keine Sünde in dem Mahl. Ich gebe zu, dass es ein Grenzgebiet ist und dass da viel Charakter dazugehört und viel Übung und viel, wie soll ich sagen, Nervenkraft, sowas durchzuziehen, ist nicht ganz einfach. Sind wir einig? Du brauchst viel Nervenkraft.
Ist gar nicht so
einfach. Ist nicht einfach. Da gehört auch viel Erwachsensein in Christo dazu. Also ich sage es mal so, Gott erwartet das sicher nicht von jemandem, der im Wachstum begriffen ist, der jetzt nicht die Reife hat oder die Erfahrung. Aber wenn man mal jahrelang gläubig ist und doch viel schon mitgemacht hat, dann irgendwann wird auch Gott kommen und sowas einmal erwarten von ihm. Also ich sage es mal vorsichtig, die Gläubigen, die schon länger gläubig sind, die müssen schon mitrechnen, dass sowas mal kommt. Also ich weiß noch, wo bei mir das erste Mal Sachen gekommen sind, wo mir unangenehm waren. Also ich hätte vielleicht am liebsten davor gelaufen. Ich wollte es gar nicht, so unangenehme Dinge haben. Manchmal muss ja einfach durchfechten. Aber du hast kein, verstehst du, ich kann so mal, also dass man es da richtig versteht. Wenn jemand unberechtigt mit mir beleidigt ist, dann gehe ich zum Mahl und er mag beleidigt sein, sei mal hart. Er mag mit mir beleidigt sein, wenn ich nicht gesündigt habe. Und ich habe ihm die Hand gereicht zur Versöhnung und habe gesagt, gut, lass uns Brüder sein, aber ich hinter meine Meinung trotzdem mit. Wenn wir wieder Freunde miteinander sind, wegen dem ist meine Meinung die gleiche. Und ich gehe zum Mahl. Der ist mit mir beleidigt, habe ich keine Sünde. Das ist eine falsche Vorstellung, dass man sagt, du darfst nur zum Mahl, wenn gar nichts Betrübliches ist. So viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Wenn mir einer keinen Frieden will, und ich versuch's, und ich nehme eine geistliche Haltung, er ist mit mir beleidigt, wenn ich eine biblische Haltung einnehme, ich sage, Entschuldigung, tut mir leid. Ich nehme es mal trotzdem. Gezielt sogar. Und ohne schlechtes Gewissen.